NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Mit diesen Themen. Über Frauenrechte und muslimische Identität. Was folgt aus den Kopftuchurteilen des Europäischen Gerichtshofs? Ein Gespräch mit der Rechtsanwältin Sayran Atesh. Das dunkle Kapitel der Grünen Insel. Missbrauch und Gewalt in früheren katholischen Kinderheimen. Außerdem einstige preußische Militärkirche und Kulisse für NS-Propaganda. Der Wiederaufbau der Potsdamer Garnisonkirche ist umstritten. Und zwischen Achtsamkeit und evangelischer Mystik. Unterschiedliche Wege zum Glück. Am Mikrofon begrüßt sie Michael Hollenbach. Die Auseinandersetzung um das religiös motivierte Tragen eines Kopftuchs geht weiter. In dieser Woche hat sich der Europäische Gerichtshof in zwei Urteilen mit dem Kopftuch befasst. Quintessenz der Gerichtsentscheidungen: Ein Arbeitgeber darf einer Mitarbeiterin unter bestimmten Umständen das Tragen des Kopftuchs verbieten. Allerdings darf ein solches Verbot nicht nur auf Symbole des muslimischen Glaubens zielen und auch nicht einfach deshalb verfügt werden, weil sich Kunden an dem Kopftuch stören. Vor der Sendung habe ich mit Sayran Atesh gesprochen. Sie ist Rechtsanwältin, Frauenrechtlerin und war Mitglied der Deutschen Islamkonferenz. Frau Atesh, der Zentralrat der Muslime ist enttäuscht über das Urteil. Er kritisiert, dass Frauen sich künftig zwischen ihrer religiösen Überzeugung und ihrer beruflichen Tätigkeit entscheiden müssten. Sehen Sie das auch so?
Das sehe ich überhaupt nicht so und ich finde das eher sehr enttäuschend, dass die Verbände und auch sehr viele Musliminnen dieses Kopftuch so dermaßen zu einem religiösen Symbol stilisieren, was es einfach nicht ist. Wir haben die fünf Säulen des Islams, das Bekenntnis zum Glauben, das Beten, das Fasten, die Spende und die Hadsch. Das sind die Pflichten, die eine Muslimin zu erfüllen hat. Alles, was darüber hinausgeht, gerade die Kleiderordnung, das sind teilweise Regelungen aus der Zeit begründet und nicht klar und deutlich. Es ist keine Pflicht.
Das heißt, Sie würden muslimischen Frauen, die ein Kopftuch tragen, sagen, das ist keine Zumutung, sondern das kann man durchaus machen, auch im beruflichen Leben das Kopftuch abzulegen, ja, ohne seine Religion zu verraten.
Genau, absolut. Ohne seine Religion zu verraten und auch religiös begründbar, dass sie sagt, wie viele Musliminnen im Übrigen das auch machen, ich entscheide mich für meine Karriere, weil es sehr wichtig ist und trage das Kopftuch zum Beispiel dann, wenn es eben sein muss, innerhalb meiner muslimischen Gemeinschaft, ja, wenn sie es dann so gerne möchte. Diese Regelungen sind möglich und nicht unislamisch. Die Verbände sind sehr konservativ und sehr traditionalistisch und sie beharren auf eine Wahrheit, die keine ist. Und das finde ich sehr problematisch. Und ich finde es auch sehr problematisch, wenn Frauen sich plötzlich dazu gesellen, aus der Emanzipationsbewegung, der Frauenbewegung aus dem Westen und das jetzt als Freiheitssymbol betrachten, während sie in ihren eigenen Reihen so etwas niemals als Freiheitssymbol sehen würden.
Aber es ist ja auch zum Beispiel aus den Reihen der Kirchen zu hören, dieses Urteil wäre ein Zurückdrängen der Religionsfreiheit zugunsten der unternehmerischen Freiheiten. Sehen Sie das nicht so?
Das ist absurd. Nein, das sehe ich nicht so. Hier geht es darum, die Religionsfreiheit gegenüber anderen Grundrechten abzuwiegen. Und dazu gehören die Rechte der Arbeitgeber, genauso wie die Gleichberechtigung der Geschlechter. Das hat Deutschland bisher sich geweigert, das zu tun, hat die Religionsfreiheit immer obsiegen lassen. Daran wird jetzt gerüttelt und das sollte es auch, meiner Ansicht nach. Und Arbeitgebern muss man nicht zumuten, dass innerhalb ihres Betriebes Unstimmigkeiten herrschen oder eine schlechte Atmosphäre, weil Religionskriege beginnen oder Gesinnungskriege. Es ist richtig, wenn ein Arbeitgeber sagt, ich möchte in meinem Betrieb Neutralität.
Frau Atesh, bei diesen Gerichtsurteilen geht es ja immer auch um den Wert der Religionsfreiheit. Wie weit geht sie? Wo stößt sie an Grenzen? Muss man sich künftig noch auf ganz andere Debatten einstellen, wenn man zum Beispiel an die Forderungen eines Geert Wilders, einer Marine Le Pen oder der AfD denkt, die ja die Rechte der Musliminnen und Muslime weitgehend einschränken wollen?
Diese Bewegungen sind natürlich außerhalb jeglicher Diskussion. Das dürfen wir nicht akzeptieren. Diese Diskussionen kommen nicht neu auf uns zu. die haben wir bereits in unserem Land. Außerdem auch deshalb, weil wir uns mit dem Thema Religionsfreiheit nicht vernünftig beschäftigt haben, sondern das Kopftuch per se unbedingt als religiöses Symbol akzeptiert haben, die säkularen Muslime an die Wand gedrängt und eigentlich in den Rücken gefallen und die vernünftige Diskussion über die Religionsfreiheit nicht geführt haben, dann wären die Rechten nicht so groß geworden, meiner Ansicht nach. Das ist meine These.
Die Rechtsanwältin Seyran Atesh über die Auswirkungen der Kopftuchurteile des Europäischen Gerichtshofs. Vorgestern feierten die Iren ausgiebig den St. Patrick's Day, ihren Nationalfeiertag, in Erinnerung an den heiligen Patrick, der einst die Bewohner der grünen Insel christianisierte. Doch die heutigen katholischen Christen dürften wohl nicht nur in Feierstimmung gewesen sein. Zu heftig sind die Skandale der vergangenen Jahre. Jüngstes Beispiel in Tuam, in der Nähe eines ehemaligen katholischen Mutter-Kindheims, sind in einem Massengrab die Knochen von mehreren hundert Kleinkindern gefunden worden. Nonnen hatten hier bis Anfang der 1960er Jahre unverheiratete Mütter arbeiten lassen und die toten Kinder offenbar wie Müll entsorgt. Unsere Korrespondentin Stefanie Pieper über ein weiteres dunkles Kapitel der irisch-katholischen Geschichte.
Die Mutter von Annette McKay ist 17 Jahre jung, als sie vergewaltigt wird und danach ein Baby erwartet. Sie kommt in das St. Mary's Mutter-Kindheim des katholischen Ordens The Sisters of Bon Secours in Tuam bei Galway und gebärt dort ihre Tochter Mary Margaret, die 1942 im Alter von nur 6 Monaten stirbt, an Keuchhusten und Herzversagen.
The baby was born in the home and died 6 months later in June of 1942. My mother was separated from the baby, we found out later.
Ihre Mutter wird da bereits in einem anderen Heim als Arbeitskraft ausgebeutet und erfährt von den Nonnen dort, ihr Kind der Sünde sei nun tot und auf die Straße geworfen worden. Jahrzehntelang behält sie dieses Geheimnis für sich. Als ihr erster Urenkel geboren wird, bricht es aus ihr plötzlich heraus. Da ist die Mutter von Annette McKay bereits 70 Jahre alt.
When she was 70, on the birth of her first great-grandson, and she was desperately, desperately upset and sobbing.
Mary Margaret ist eines von 796 Kindern, die in dem Heim in Tuam zwischen 1925 und 1960 sterben. Erst die Recherchen der Lokalhistorikerin Catherine Corliss, die sie 2014 öffentlich macht, bringen den Fall ins Rollen, nachdem sie die Namen im Sterberegister entdeckt, aber keine Grabstätten. Eine staatliche Untersuchungskommission lässt schließlich hunderte Kinderleichen aus 17 unterirdischen Kammern in der Nähe des Heims exhumieren. Corliss erinnert sich, wie sie zunächst auf eine Mauer des Schweigens stößt. Der Orden war überhaupt nicht hilfreich. Die Nonnen haben mir immer wieder gesagt, das ist lange her, wir haben keine Unterlagen, wir wissen nichts über ein Massengrab in Tuam. Aber auch die lokalen Behörden und die Kirche wollten nicht helfen. Alle hatten dieselbe Antwort, wir haben nichts damit zu tun. Einige Anwohner sagen nach den ersten Knochenfunden, es könne sich um Opfer der irischen Hungersnot im 19. Jahrhundert handeln. Doch die Untersuchungen zeigen, dass die Knochen nur wenige Jahrzehnte alt sind. Ende des Monats wird die Kommission einen Zwischenbericht vorlegen. Schockiert über das, was Mütter und ihre Kinder in Tuam erleiden mussten, zeigt sich nach den jüngsten Enthüllungen der irische Präsident Michael Higgins.
Dies ist ein weiterer notwendiger Schritt, um die verschlossenen Türen zu einem verborgenen Irland aufzubrechen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie man damals sogenannte unverheiratete Mütter und sogenannte illegitime Babys behandelt hat.
Dass die Kindersterblichkeit in dem längst geschlossenen Heim überdurchschnittlich hoch und der Umgang mit ledigen Müttern alles andere als menschenwürdig war, erkennt inzwischen auch der Primas der katholischen Kirche in Irland an, Erzbischof Eamon Martin.
Wir blicken in eine Vergangenheit, die viele von uns in der Kirche beschämt, aber auch viele in der Gesellschaft. Das Beste ist nun, alles vorsichtig und respektvoll offenzulegen und die ganze Wahrheit darüber herauszufinden, was damals passiert ist.
Der Erzbischof von Tuam wiederum spricht sich dafür aus, nicht nur das Tun der Kirche zu beleuchten, sondern auch andere staatliche und gesellschaftliche Institutionen in den Blick zu nehmen. Ein Leserbriefschreiber hält ihm in der Irish Times daraufhin vor, die Kirche möge zunächst vor ihrer eigenen Tür kehren, statt den Dreck anderswo abzuladen. Auch der irische Premierminister Enda Kenny fordert die Gemeinden auf, sich ihrer Vergangenheit zu stellen.
I would expect that the congregations and the church would reflect on the seriousness of this and measure up to their requirements.
Die Familien der Betroffenen warten derweil weiter auf eine Entschuldigung des Ordens der Sisters of Bon Secours. Für die Mutter von Annette McKay, die kürzlich gestorben ist, käme sie zu spät.
Ein Beitrag unserer Korrespondentin Stefanie Pieper. Und nun die Meldungen in Blickpunkt Diesseits, dem Magazin aus Religion und Gesellschaft auf NDR Info.
Führende Repräsentanten christlicher Verbände und Kirchenvertreter in den USA haben den Kongress aufgefordert, die Kürzungen im ersten Präsidentenhaushalt nicht umzusetzen. Zu den Unterzeichnern des Protestbriefs gehören der New Yorker Kardinal Timothy Dolan und Reverend Samuel Rodriguez, Präsident der Evangelikalen National Hispanic Christian Leadership Conference. Beide Kirchenmänner hatten bei der Amtseinführung Donald Trumps Gebete gesprochen. Den christlichen Führern geht es vor allem um die Beibehaltung von Auslandshilfen und die Unterstützung von Bedürftigen weltweit. Trumps Budgetvorschlag für das kommende Jahr sieht allein im Außenministerium Kürzungen um knapp ein Drittel vor. Davon betroffen sind unter anderem Mittel der US-Agentur für internationale Entwicklung. Insgesamt haben mehr als 100 christliche Führer den Brief an die Kongressabgeordneten beider Häuser unterzeichnet. Sie drängen in dem Schreiben darauf, internationale Hilfsprogramme zu unterstützen und Kürzungen zu vermeiden. Vor dem Hintergrund der Spitzelvorwürfe gegen einzelne DITIB-Imame hat das Bundesfamilienministerium Fördergelder für Projekte des Deutsch-Türkischen Islamverbandes gestoppt. Man brauche Klarheit darüber, ob DITIB auf dem Boden der freiheitlichen Grundordnung stehe, sagte ein Sprecher des Ministeriums. Eines der drei betroffenen Projekte wird vom Landesverband DITIB Nord getragen und widmet sich dem Kampf gegen Islamfeindlichkeit. Unter dem Titel »Mein Weg, Jugend vor Ort« sollten muslimische Jugendliche aus Hamburger Gemeinden als Multiplikatoren für den Dialog gewonnen werden. Betroffen sind auch zwei Projekte des Bundesverbandes zur Vermittlung von Flüchtlingspatenschaften und zur Islamismusprävention. Evangelische Stadtkirchen nehmen einer neuen Studie zufolge trotz sinkender Mitgliederzahlen einen positiven Platz in der Wahrnehmung der Bevölkerung ein. Rund zwei Drittel aller Befragten bewerteten die Arbeit der Kirchen überwiegend gut, sagte der Leiter des Sozialwissenschaftlichen Institutes der EKD, Gerhard Wegner. Erstmals habe sein Institut in und um Hannover in einer repräsentativen Umfrage nicht nur unter Mitgliedern, sondern unter der Gesamtbevölkerung das Image der Kirchen abgefragt. Entscheidend sei, dass die positive Resonanz auch von Menschen anderer Konfession oder ohne Religionszugehörigkeit geteilt werde, betonte Wegner. Die Kirche wirke offenbar über die Mitglieder hinaus. Auch wenn nur noch ein Drittel der hannoverschen Bevölkerung Mitglied der evangelischen Kirche sei und ein Drittel der Kinder evangelisch getauft würde, bleibe die Kirche ein wichtiger Faktor in der Stadtgesellschaft. Hermann Barth, früherer Präsident des Kirchenamts der Evangelischen Kirche in Deutschland, ist tot. Der Theologe starb am Mittwoch im Alter von 71 Jahren. Barth leitete von 2006 bis 2010 als Präsident das Kirchenamt. Zuvor wirkte er seit 1993 als theologischer Vizepräsident. Er war auch Mitglied im Deutschen Ethikrat. Der EKD-Ratsvorsitzende, Landesbischof Heinrich Bedford Strohm, würdigte Barth als prägende Kraft der evangelischen Kirche. Barth habe mit klarem Blick und großer Offenheit wertvolle Impulse über die Kirche hinaus in die Gesellschaft gegeben.
Soweit die Meldungen. Am Dienstag jährt sich der sogenannte Tag von Potsdam. Der symbolträchtige Handschlag zwischen dem damals neuen Reichskanzler Adolf Hitler und dem alten Reichspräsidenten Paul von Hindenburg am 21. März 1933 vor der Garnisonkirche. Für die einen ist das Potsdamer Gotteshaus ein Symbol des preußischen Militarismus, für die anderen das unschätzbare Wahrzeichen der Stadt. Im Krieg stark beschädigt wurde die Ruine 1968 zu DDR-Zeiten gesprengt. Wenigstens ihr imposanter Turm soll nun wieder entstehen. Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat jüngst 12 Millionen Euro für den ersten Bauabschnitt der Potsdamer Garnisonkirche bewilligt. Doch um kaum einen anderen Kirchenbau wird derzeit so heftig gestritten, berichtet Carsten Dippel.
An ihrem teilweise Wiederaufbau scheiden sich die Geister. Der Historiker Matthias Grünzig sieht vieles kritisch. Er dokumentiert in seinem gerade erschienenen Buch Für Deutschtum und Vaterland erstmals umfassend die Geschichte der Potsdamer Garnisonkirche im 20. Jahrhundert.
Die Garnisonkirche stand für den Geist von Potsdam. Schon in der wilhelminischen Zeit, in der Zeit des Kaiserreichs, war das ja nicht nur eine Kirche, sondern es war auch immer eine Ruhmeshalle für das preußische und deutsche Militär. Das Glockenspiel hörte man in fast allen Teilen der Stadt. Da wurden dann Lieder gespielt wie Siegreich wollen wir Frankreich schlagen oder die Wacht am Rhein oder das Westpreußenlied und so weiter. Das heißt, man konnte mit diesem Gebäude einen Machtanspruch formulieren.
Es ist kein gutes Zeugnis, das der Historiker der Garnisonkirche ausstellt. Sie war schon lange vor 1933 einer der wichtigsten Symbolorte der völkischen Bewegung. Diese verstand das Gebäude als eine Art antidemokratisches Gegenmodell, etwa zur Frankfurter Paulskirche oder dem Nationaltheater in Weimar. Ihr Name verbindet sich vor allem mit dem berüchtigten Tag von Potsdam, ein Bündnis, an dem auch Protestanten entscheidenden Anteil hatten. Der Historiker Matthias Grünzig fand heraus, dass der damalige Generalsuperintendent Otto Dibelius, später eine Ikone der nazikritischen bekennenden Kirche, bei Planung und Durchsetzung dieses 21. März 1933 eine wesentliche Rolle gespielt hatte. Die evangelische Kirche macht sich seit Jahren stark für einen Wiederaufbau. Dem schwierigen Erbe wolle man sich dabei stellen, so Marion Gardei, Beauftragte für Erinnerungskultur der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz.
Ich denke, dass dieser Wiederaufbau nur dann Sinn macht, wenn man an dieser Stelle ganz konsequent ein Zentrum für Frieden und Versöhnung schafft. Und die Grundidee ist nicht einfach sozusagen die alte Kirche wieder so zu errichten, wie sie einmal war, sondern nur den Turm aufzubauen, in dem es genug Raum gibt für verschiedene Aktivitäten und zu zeigen, in der Zwischenzeit hat die Kirche daraus gelernt. Gerade dafür ist dieser Ort wichtig. Ich finde immer, ein Neuaufbau muss nach so einer Zerstörung, nach dem Krieg auch abbilden, dass das gebrochen ist.
Schon jetzt gibt es vor Ort regelmäßig Friedensgebete, interreligiöse Gottesdienste, wissenschaftliche Vorträge. Versöhnungsarbeit, die sich dereinst auch im wiederaufgebauten Turm wiederfinden soll, nebst einer geplanten Dauerausstellung zur wechselvollen Geschichte der Garnisonkirche.
Die Garnisonkirche eignet sich in ganz vorzüglicher Weise dafür, das Verhältnis von Kirche und Staat darzustellen. Also bis hin zu der Frage des Krieges, wie verhält sich die Kirche dazu, wie hat sie sich verhalten, wie soll sie sich verhalten. Also hier haben wir als Kirche, glaube ich, auch einen Auftrag, Räume zu schaffen für Versöhnung. Und das ist, glaube ich, unser kirchlicher Beitrag zur öffentlichen Erinnerungskultur, dass wir jenseits der großen Politik eben Orte der Begegnung schaffen können, wo man genau über solche Themen der Verletzung auch miteinander ins Gespräch kommt.
Wie sich der umstrittene Bau in der kirchlichen Erinnerungslandschaft als Gedenkort etablieren wird, ist derzeit noch offen. Matthias Grünzig, der sein Buch nicht als Plädoyer für oder gegen einen Wiederaufbau der Garnisonkirche verstehen will, sieht die evangelische Kirche jedenfalls in der Pflicht, klar Position zu beziehen.
Für mich ist das entscheidende Thema eigentlich, dass man an diese Geschichte erinnert und diese Geschichte darstellt. Es ist für mich jetzt nicht so sehr die ästhetische Frage, ob das schön oder nicht schön oder sonst wie, sondern für mich ist wichtig, dass dort schon so etwas wie ein Informations- und Dokumentationszentrum entsteht, wo man sich mit dieser Geschichte auseinandersetzt. Dieser Ort ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Geschichtsort. Dessen muss man sich auf jeden Fall immer wieder sicher sein oder das muss man sich vergegenwärtigen. Er hat für die Entwicklung des deutschen Rechtsextremismus eine zentrale Bedeutung. Und an all diese Dinge muss erinnert werden.
Carsten Dippel über die Auseinandersetzung um die Potsdamer Garnisonkirche. Achtsamkeitskurse boomen. Krankenkassen fördern mittlerweile Meditationskurse, um Stress und Burnout vorzubeugen. Mit Hilfe einer ursprünglich religiösen Technik suchen Menschen Heilung. Nicht unbedingt, weil sie auf Sinnsuche sind, sondern weil sie Ärger am Arbeitsplatz haben, familiäre Probleme oder chronische Krankheiten. Theologen, die sich mit Mystik beschäftigen, sehen die Glücksversprechen von Achtsamkeitstrainern kritisch. Brigitte Lehnhoff berichtet.
Mehr Vitalität, Ausgeglichenheit und Lebensglück in wenigen Wochen. So zum Beispiel liest sich im Internet die Werbung für einen Achtsamkeitskurs. Achtsamkeit meint einen Bewusstseinszustand vorurteilsfreier Präsenz im Augenblick. Damit, so das Versprechen, lassen sich negative Wirkungen von Stress reduzieren.
Ja, es ist schon erstaunlich, mit was für einer Verbreitung diese Achtsamkeitskurse stattfinden. Ob das jetzt in der Psychotherapie ist, im Coaching, auch in Wirtschaftsunternehmen, das ist schon sehr religiös aufgeladen. Es schwingen gewisse Heilserwartungen mit.
Beobachtet Michael Utsch, Referatsleiter bei der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Berlin. Trainieren lässt sich Achtsamkeit mit Meditation. In allen Religionen gab und gibt es Menschen, die mit dieser Methode die besondere Nähe Gottes suchen. Diese Mystiker beschreiben zwar auch tiefe Gefühle von Glück, aber erst nach einem oft Jahre dauernden mühsamen Weg. Peter Zimmerling, evangelischer Theologe an der Universität Leipzig, ist deswegen skeptisch gegenüber allzu schnellen Glücksversprechen.
Man kann meditieren so viele Stunden, wie man will. Dass es zu einer echten Gottesbegegnung kommt, ist immer Geschenk. Nach der einhelligen Überzeugung aller Mystiker der Tradition. Und ob das vermittelt wird, da habe ich manchmal meine Zweifel. Erst recht, wenn das mit Geldzahlungen verbunden ist, wenn man solche Übungen macht.
Zimmerling glaubt nicht an mystische Erfahrungen außerhalb von Religion, aber dass jeder Mensch eine mystische Empfindlichkeit habe und dass die Kirchen, speziell die evangelische, zu wenig tun, um diese Anlage bei Menschen zu entfalten.
Das würde ich so nicht sagen, denn die christlichen Kirchen haben in den letzten 15, 20 Jahren schon ihre spirituellen Angebote, Einkehrzeiten, Exerzitien, Meditationskurse sehr ausgebaut. Es gibt die neue Seelsorgeform der geistlichen Begleitung, wo die persönliche Gottesbeziehung, die Vertiefung der eigenen Glaubenspraxis im Mittelpunkt steht. Also insofern ist da dieser Trend auch in den Kirchen zu beobachten.
Gibt der Psychologe und Theologe Michael Utsch zu bedenken. Doch Peter Zimmerling bezweifelt, dass den Kirchen an einer breiten mystischen Bewegung gelegen ist.
Die Kirche lebt ja doch irgendwie davon, dass Gemeindeglieder doch mehr oder weniger widerspruchslos das schlucken, was da von den Kanzeln verkündigt wird oder was so an Verlautbarungen kommt. Und jetzt würden ja plötzlich viele Menschen aufstehen und sagen können, aber Moment, ich habe etwas mit Gott in der und der Richtung erfahren. Und das macht natürlich die Einheit der Kirche kompliziert. Und deswegen haben Mystiker und Mystikerinnen immer mit einem Bein sind von der Inquisition verfolgt worden, weil sie eben zu mündig sind.
Dichter und Komponisten wie etwa Johann Sebastian Bach oder Paul Gerhardt haben in Wort und Ton ihrer Gottesbeziehung Ausdruck und Stimme verliehen. Diese mystische Prägung spüren viele Menschen bis heute und fühlen sich davon zutiefst angesprochen.
Der Rationalismus, das aufklärerische Christentum, war die größte Katastrophe, die bisher die europäische Christenheit erlebt hat, weil sie irrtümlich meinte, man könne sozusagen eine Religion konstruieren. Aber Religion ist viel mehr als ein Kopfprodukt.
Es stimmt, dass das Gefühl, die persönliche Erfahrung zu wenig Raum hat. Also insofern, wir haben in der Kirche kein Theorieproblem. Wir haben ja eine sehr ausgefeilte Theologie, sondern wir haben ein Praxisproblem. Das Umsetzen, was bewirkt der Glaube in meinem Alltag?
Brigitte Lehnhoff berichtete. Soweit Blickpunkt Diesseits, das Magazin aus Religion und Gesellschaft. Heute Nachmittag geht es in der Reportage auf NDR Info ab 17.30 Uhr um die Jesiden in Niedersachsen. Der Titel: Die Jünger von Taussi Melek. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Hollenbach.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.